wenn ich Sie so sitzen sehe, liebe Freunde, und wenn ich euch so liegen sehe, dann werde ich erinnert an meine Vision, die ich hatte. Ich war vor einiger Zeit im Himmel, ein herrlicher Saal, viel schöner als Maximilianeum in München. Ich hatte einen Begleiter, der mir alles erklärte, und ich fragte ja, entschuldige mal, wer sitzt denn eigentlich ganz hinten, ganz oben, ganz auf den billigen Plätzen? Das sind doch ein paar Leute. Dann sagte er, ach, das sind gerade noch ein paar Pfarrer, die es geschafft haben. Nicht schlecht. Aber wer sitzt denn unten hinten im dritten Rang? Ach, das sind ein paar schwäbische Altpietisten, Liebenzeller und ein paar von Eidlingen, so. Ja, wer sitzt dann im zweiten Rang, so mittendrin? Ach, weißt du, sind die mehr aus Frankenland? Das sind so von Gunzenhausen und Buschendorf. Und dann sage ich, schön. Aber wer sitzt denn ganz vorne, auf den ersten Plätzen, die ausgezeichneten Leute? Und dann sagte er, das sind die Tagungsteilnehmer von Bobbengrün. Als solche sehe ich sie und als solche begrüße ich sie alle an diesem Abend. Und allen gilt eben dieses Wort dieses Abends. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr und ihr und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Mitarbeiter sein. Und Paulus fügt hinzu, als Mitarbeiter ermahne ich euch. Als Mitarbeiter. Nicht als Mitglieder wie beim CV, dem Bobbengrün oder Bobbenblau oder Bobbenschwarz. Nicht als Mitläufer in irgendeinem frommen Hammelherde. Nicht als irgendwelche Mitpatienten, die ein Trostpflaster für ihr Wehwehchen suchen, sondern als Mitarbeiter. Früher war ich einmal Mitarbeiter bei unserem Landesbischof, Vorzimmerlöwe, Besuchsverhinderer, Aktenträger. Ich hatte wirklich eine tragende, um nicht zu sagen tragische Rolle. Was ich dabei zu tun hatte, nun das, als einmal der katholische Bischof aus Rottenburg zum Besuch kam, übergab er mir seine kreisrunde Säge von Bischofshut und ich durfte für eine Stunde lang diesen Hut halten. Liebe Freunde, Mitarbeiter Gottes halten keinen Hut. Sie halten auch keinen Brief wie ein Briefträger. Sie halten auch keine Flüstertüte, so wie ein Demoordner. Sie halten überhaupt nichts, sondern sie halten sich an diesen Gott, der so viel von ihnen hält. Ihr werdet meine Mitarbeiter sein, auch wenn ihr mit Mose sagt, ich habe eine zu schwere Zunge, ich stoße an, ich lisple, alle lachen sich kaputt, wenn ich den Mund aufmache. Ihr werdet meine Mitarbeiter sein, auch wenn ihr mit Jeremia sagt, ich bin zu jung, ich habe noch nicht einmal den Führerschein, ich feierte vor kürzlich erst das 17. Erscheinungsfest meiner Persönlichkeit. Auch wenn ihr sagt, ich habe ein Handwerk gelernt und ich bin mit meinem Mundwerk nicht gut zu Fuß, lass mich doch Gehaltsempfänger, lass mich Sozialempfänger bei dir bleiben, aber mach mich nicht zu deinem Mitarbeiter. Ihr werdet meine Mitarbeiter sein und was nicht ist, das kann ja noch werden. Ein Stein kann ich aus dem Fels brechen. Ein Stein kann ich mit Hammer und Meißel bearbeiten. Ein Stein kann ich dem anderen einen Kopf werfen. Stein bleibt Stein. Oder ein Holz kann ich mit dem Beil fällen. Ein Holz kann ich mit meinem Messer schnitzen. Ein Holz kann ich als Brett vor meinen Kopf nageln. Holz bleibt Holz. Oder einen Esel kann ich kaufen. Ein Esel kann ich liebkosen. Ein Esel kann ich beladen. Aber es bleibt dabei, was die Großmutter in Jeremias Gotthelf zu ihrem Enkel gesagt hat, Jakob, du bist ein Esel und du bleibst ein Esel. Esel bleibt Esel. Aber, liebe Freunde, der Mensch, der Adam, der Achtmann, der muss nicht irgendein Stäubling bleiben, sondern der kann Mitarbeiter dieses Herrn werden. Ungeheuer, dieses Wunder. Jeder kann Mitarbeiter werden. So, und ich möchte es heute an einem Beispiel zeigen, so wie Apollos. Die Bibel legt sich selber aus und deshalb Apollos, ein Mann der Apostelgeschichte, legt diesen Vers aus. Und hoffentlich habt ihr alle noch die Power, um gegen die Müdigkeit und Feuchtigkeit jetzt anzukämpfen. Ich möchte euch also heute Abend von Apollos erzählen. Als Hilfsarbeiter. Als Hilfsarbeiter hat er angefangen, obwohl er ein ganz kluges Haus war. Leider sind ja die biblischen Schriftsteller keine Romanschriftsteller, die das Leben in epischer Breite darstellen, sondern sie gleichen mehr Korrespondenten, die einen Jus haben, oder sie gleichen mehr einem Wegzeiger, die eine Schneise zeigen. Und trotzdem ist ein groß genuges Loch in die Wand der Vergangenheit geschnitten, durch diese Öffnung ich Apollos erkennen kann. Er war einmal gebürtig in Alexandrien. So wie einer aus München, so wie einer aus Wien kommt und dessen Herz im Dreivierteltag schlägt. Oder so wie einer aus Berlin kommt und nur noch Berliner Luft, Luft, Luft atmet. Oder so wie einer aus München kommt, durch dessen Adern eben Bier fließt und der für die Öffnungszeiten der Biergärten kämpft. So kam er aus Alexandrien, der der größten Stadt der damaligen. So wie einer aus München, so wie einer aus Wien kommt und dessen Herz im Dreivierteltag schlägt. Oder so wie einer aus Berlin kommt und nur noch Berliner Luft, Luft, Luft atmet. Oder so wie einer aus München kommt, durch dessen Adern eben Bier fließt und der für die Öffnungszeiten der Biergärten kämpft. So kam er aus Alexandrien, der der größten Stadt der damaligen Welt. Und dort wimmelte es von Museen und Kunstsälen und Galerien. Das war das Zentralheiligtum griechischer Wissenschaft. Und dieser griechische Geist hatte sich auch in seinem Namen niedergeschlagen. Apollos, das war der Gott mit dem Bogen, der Krankheiten schickt und der Krankheiten heilen kann. Vielleicht war er sogar einmal bei einem Schulausflug in Delphi beim Orakel des Apoll, wo einst die Pythia auf dem goldenen Dreifuß saß und weise Sprüche abließ. Aber diese ganze Welt griechischen Geistes war längst vergangen. Trotzdem ist dieses griechische Ideal geblieben. Wissen und Erkennen ist des Menschen wichtigste Beschäftigung. Er war gebürtig in Alexandrien. Und er war gebildet in der Wissenschaft. Sicher hat er die Schule ohne Parkprobleme gemeistert und dann zog er in die Universität ein. Wer 1.0 oder 1.1 schreibt, wird wohl keine andere Wahl haben. Wer unter uns mit 3.1 oder 3.9 abschließt, sollte aufpassen, ob die Hochschule nicht doch die optimale Steigung für ihn ist. Er auf jeden Fall schrieb sich in der philosophischen Fakultät ein und hörte Vorlesungen bei den Rhetorikprofessoren. Das sind die, die das Lehren und Sprechen lernen. Paulus hat leider diese Vorlesungen nicht besucht. Als Paulus später auf den Areopag ging, auf diesen Florettboden dieser Wortfechter, da fiel er glatt durch. Diese Epikureer und Stoiker sagten, was will denn dieser Schwätzer sagen? Zu Apollos hätten sie das nicht sagen können. Er kannte die Rhetorik aus dem FF. Er war ein Redner par excellence. Wenn er den Mund aufmachte, konnten sie ihm nicht über den Mund fragen. Er war gebildet auf der Uni. Und das Dritte, er war gelehrt in der Schrift. Sein Vater war Jude und er hat ihm schon als Kind am Bett von Abraham, Jakob und Isaak erzählt. Und später, sabbats, ging es in die Synagoge und dort hörte er Predigten über das Alte Testament. Und deshalb war er nicht nur Stud-Phil, sondern auch Stud-Theol, auch Theologiestudent, der beim Rabbi seine Vorlesungen belegte und die Handschriften studierte. Wisst ihr, dieser gelehrte und gebildete Mann, das war einfach ein Primus, ein Supermann. Dieser Apollos war ein Ass. Er war einfach Spitze. Und dieser Apollos, obwohl er Spitze war, hatte alles, gerade weil er Spitze war, hatte alles Zeug, um Chef zu werden. Sein Vater sah ihn schon als Bischof an der Kirche damals und seine Freunde sahen ihn als Rektor der Stadtuniversität. Er konnte die Karriereleiter hinaufsteigen. Und obwohl dieser Mann alles Zeug zum Chef hatte, wurde er Hilfsarbeiter im Reiche Gottes. Der Mann, der alles Zeug zum Chef hatte, wurde Hilfsarbeiter im Reiche Gottes. Wie das kam? Irgendeinmal ist einem Christen begegnet. Irgendeinmal hat dieser Christ ihn abgeschleppt. Irgendeinmal kam er in die Gemeinschaft und in die Gemeinde. Und dann auf einmal kreuzte Jesu Weg seinen eigenen Weg. Und dann musste er wählen, wo es denn in seinem Leben lang gehen soll. Und dann wusste er, entweder seinen Weg nach oben oder Jesu Weg nach unten. Entweder sein Weg des Ehrgeizes oder Jesu Weg des Gehorsams. Entweder seine Lorbeeren oder Jesu Dornen. Er musste wählen. Jeder muss wählen. Das Evangelium ist keine Verbreiterung unserer Lebensstraße, sondern Kreuzung. Einmal kreuzt er unsere Lebensstraße. Und dann müssen wir wählen. Und dann müssen wir sagen, wo es in unserem Leben lang gehen soll. Entweder unser Weg nach oben oder Jesu Weg nach unten. Entweder Jesu Weg des Gehorsams oder unser Weg des Ehrgeizes. Entweder unser Ruhm oder Jesu Dornen. Entweder unsere Lorbeeren oder Jesu Dornen. Jeder muss wählen. Du musst wählen. Einmal stehst du vor der Wahl. Entweder er oder ich. Dieser Apollos, der wählte richtig. Er traf eine großartige Wahl. In irgendeiner Ecke ist er niedergefallen und in einer stillen Stunde presste er seine Hände zusammen. Und ich stelle mir vor, dass er den größten Kampf ausgefochten hat, den ein junger Mensch überhaupt ausfechten kann. Noch einmal mag vor seinem inneren Auge die imponierende griechische Welt vor seinem Auge gestanden sein, die er so gern entdeckte. Noch einmal wagt vor seinem Auge die imponierende Gesetzeslehre der Rabbinen gestanden sein, die er so gern studierte. Noch einmal mag vor ihm der Purpur und die Roben und die Auszeichnungen und das ganze Lametta, das man den Leuten umhing, vor seinen Augen gestanden sein, das alle Menschen so begehren. Noch einmal sah er das alles vor sich und dann? Und dann presste er seine Hände zusammen und sagte, Herr, gib, dass ich nichts achte, nicht Leben, nicht Tod, nur Jesum gewinne. Dies eine ist Not, Freunde. Darauf kommt es an, nur Jesum gewinne. Dies eine ist Not. Er stand auf, schloss sich Paulus und dem Evangelistikteam an und reiste los. Der Chef, der Senkrechtstarter, wurde zum Hilfsarbeiter im Reiche Gottes. Du und ich, wir haben keine alexandrinische Hochschule besucht. Wir haben keine Rhetorik studiert, sondern nur das Stottern. Wir haben keinen Marschallstab in der Tasche, sondern nur das Taschentuch. Und trotzdem will dieser Gott jeden brauchen. Er fragt nicht nach dem Schulzeugnis. Er fragt nach dem Christuszeugnis. Er will, der Einzige, der will nicht deine Noten sehen. Er will nicht deine Auszeichnungen sehen. Er will das eine sehen, dass du deine Hand ausstreckst und sagst, Herr, ich will mich zu dir halten und ich will mich an dich halten und ich will dein Wort halten und es tragen. Herr, ich will mich dir verschreiben. Wisst ihr, so wie die Marie Durand, jene Französin, diese Hugenottin vor vielen, vielen Jahren. Um ihres Glaubens willen wurden sie eingesperrt in Frankreich. Sie wurde per Schub hinuntergebracht nach Egmort, in den Tour de Constance eingesperrt. Um ihres Glaubens willen, sie hätte nur ein Revers unterschreiben müssen, dass sie nicht mehr öffentlich diesen Herrn bekennt. Sie hätte nur unterschreiben müssen, wäre sie frei gewesen, sie hat nicht unterschrieben. Sie ist geblieben, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, nein, 20 Jahre, 30 Jahre, 38 Jahre war diese Frau im Turm. Und jeden Donnerstag kam der Kommandant, steckte ihr die Hand entgegen. Sie hätte nur einschlagen müssen. Aber sie schlug nicht ein, sie sah eine andere Hand, nämlich die Hand Jesu. Und sie sagte sich, à votre disposition, Seigneur, ganz zu deiner Verfügung. Und wenn ich noch einmal 30 Jahre hier sitzen muss, à votre disposition, Seigneur, ganz zu deiner Verfügung. Und wenn ich hier in diesem Loch sterben muss, à votre disposition, Seigneur. Liebe Freunde, so müsst ihr sagen. Eigentlich wollte ich studieren, aber à votre disposition, Seigneur. Eigentlich wollte ich etwas Großes in dieser Welt werden, aber à votre disposition, Seigneur. Eigentlich wollte ich ein Big Boss werden, aber à votre disposition, Seigneur. Ganz zu deiner Verfügung, darauf kommt es an. Vielleicht wäre es ein Abend jetzt, zu sagen, Herr, jetzt habe ich es verstanden. Herr, à votre disposition, Seigneur. Ganz zu deiner Verfügung, das will ich sein. So war er Hilfsarbeiter. Aber er ist es nicht geblieben. Er wurde Facharbeiter, obwohl er einige Probleme bekam. Zuerst lief alles gut, er reiste, verkündigte, er missionierte, er tat es mit brennendem Geist, mit glühender Begeisterung, er tat es mit heißem Atem, er tat es mit Fleiß, schreibt der schwäbische Schriftausleger. Er tat es mit Fleiß und benützte jede Gelegenheit. Er wusste nämlich, was ein Kairos ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch wissen. Der Kairos ist die günstige Gelegenheit. Es ist nicht immer Kairos. Es ist nicht immer günstige Gelegenheit. Der Kairos zum Beispiel beim 100-Meter-Rennen ist der Start. Wenn ich beim Startschuss nicht aus den Löchern komme, dann bleibe ich sitzen und werde Letzter. Wenn ich zu früh starte, fliege ich auch raus, weil es Frühstart war. Der Kairos ist der Start. Oder der Kairos beim Brötchenbacken. Früher beim Bauer Häkel. Nahm er die Brötchen zu früh raus, war es Kaugummi. Nahm er es zu spät raus, war es Bricket. Sehen Sie, der Kairos ist die günstige Gelegenheit. Es gibt eine günstige Gelegenheit, in dem Gottes Wort gesagt werden kann. Und einmal ist diese günstige Gelegenheit verstrichen. Er benutzte die Gelegenheit. Wir sagen, wir leben in einer nonverbalen Zeit, wo man nicht alles mit Worten sagen muss. Wir sagen, es hat später noch Zeit. Wir sagen, die Leute sollen doch auf eigene Fasson selig werden. Dieser Apollos blieb nicht cool. Er wurde brennend. Er wurde zum Brandstifter im ganzen Land. Er hätte uns Eiszapfen Feuer unter den Hintern gemacht, um endlich auch loszugehen als Mitarbeiter dieses Herrn. Aber dann kamen die Problems in seinem Leben. Originalton des Lukas, er kannte nur die Taufe des Johannes. Das heißt, er kannte nur Weihnachten, Karfreitag, Ostern, nicht Pfingsten. Er kannte nur den ersten Artikel und zweiten Artikel, nicht den dritten Artikel. Er kannte Gott Vater und Gott Sohn, aber nicht Gott den Heiligen Geist. Das gibt es. Ein Christentum ohne Pfingsten, ein Christentum ohne den Heiligen Geist, ein Christentum ohne eben diese Ausgießung dieses Geistes. Aber das, Freunde, ist doch wie ein Flussbett ohne Wasser. Das ist doch wie ein Brillengestell ohne Gläser. Das ist doch wie ein Walkman ohne Batterien. Das ist doch ein einziger Krampf, der überhaupt gar keinen Wert hat. Der Heilige Geist muss herein. Spittler, Friedrich Spittler, ein Vulkan im Reiche Gottes, hat vieles gegründet, unter anderem auch Krishona. Diese Ausbildungsstätte Krishona bei Basel. Und dort eines Tages ist der Rektor zu seinen Schülern, zu Studenten hineingegangen und fragte ganz unvermittelt, haben Sie empfangen den Heiligen Geist? Und dann habe er auf jeden mit dem Finger gedeutet und Sie und Sie und Sie. Und der Erste sagte, Entschuldigung, darüber habe ich noch nicht so richtig nachgedacht. Und der Zweite sagte, ich nehme doch an, ich hoffe. Und der Dritte, dem blieb gleich die ganze Spucke weg. Und dann schlug der Rektor die Bibel auf und sagte, wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Darf ich es heute Abend auch so machen? Darf ich fragen, hast du empfangen den Heiligen Geist? Und du? Und du? Und du? Hast du ihn? Du stockst, du zögerst, dir bleibt die Spucke weg. Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Liebe Freunde, bei unserem Apollos ist es nicht so geblieben. Er wusste, dass er es braucht. Es war kein ekstatisches Erlebnis. Er hat keine Geistestaufe, sich keiner Geistestaufe unterzogen. Er machte keinen Lehrkurs über den dritten Artikel, sondern er ließ sich einladen von einer Arbeiterfamilie Aquila und Priscilla. Dieser gescheite Mann war sich nicht zu gut, um mit diesen Leuten zu tafeln. Dieser Mann war nicht zu groß, um mit solchen kleinen Leuten an einem Tisch zu sitzen. Dieser Mann war so gescheit, um zu wissen, dass diese Leute etwas haben, was er nicht hat, nämlich den Heiligen Geist. Mit denen aß er Abendbrot, vielleicht gab es Pizza und Cola, ich weiß nicht. Aber zum Nachtisch gab es ganz bestimmt ein Gespräch über die Bibel. Und dann passierte es, was über der Bibel passieren kann. Nämlich in einem Leben wurde Pfingsten, aus Religion wurde Glaube. Bei einem Mann geschah ein Wunder. Bei einem Mann geschah ein Wunder. Schauen wir doch nicht immer zu allen Geistesakrobaten, die sich mit ihrem Geist heute vormachen. Schauen wir nicht nach all den großen Geistheilern, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Halten Sie sich an das Wort dieses bayerischen Kirchenmannes, Hermann Bitzel, einer der ganz Großen im Reiche Gottes, der gesagt hat, Heiliger Geist ist nicht wie der Rausch eines Fieberkranken, auch nicht der Taumel der Unordentlichkeit, nicht das wilde Aufschreien falscher Geistlichkeit. Heiliger Geist ist die stille und friedsame Entschlossenheit, für Christus zu reden und zu arbeiten. Pfingstgeist ist Zeugengeist oder er ist nicht. Der Hilfsarbeiter Apollos wurde zum Facharbeiter, der den Facharbeiterbrief unterschrieben hatte von den Ältesten und nur noch vom Fach redete. Wir wissen keine Reden von ihm, aber die Kenner des ersten Korintherbriefes wissen, dass Paulus im Wir-Brief schreibt, im Wir-Stil schreibt. Deshalb sind das auch seine Reden. Er redete nur vom Fach. Und das Fach im Reiche Gottes ist immer das Kreuz. Das Kreuz ist der Stern und der Kern des Evangeliums. Was haltet ihr vom Kreuz, hat er gefragt. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Sie scheiden sich nicht an Kreation oder Evolution, an Umwelt oder Öko oder Öl oder Nicht-Öl, liebe Freunde. An dem scheiden sich nicht die Geister, sondern am Kreuz Jesu Christi. Und der breite Querbalken ist der breite Querstrich durch alle unsere Schuld. Das ist die Möglichkeit. Wir müssen nicht krumm zu Kreuze kriechen, wie Nietzsche meinte, sondern wir können aufrecht stehen, weil uns Schuld abgenommen ist. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist's, was er vom Fach sagte. Weil wir das Wort vom Kreuz brauchen, deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Und weil wir den Heiligen Geist brauchen, deshalb brauchen wir die aufgeschlagene Bibel. Sonst folgen wir allen Irrgeistern und Fluchgeistern, die durch unsere Welt ziehen. Allein das Wort Gottes kann uns heute wieder richtig begeistern. Er war Facharbeiter und schließlich er blieb Mitarbeiter, obwohl auch dort nicht alle Nöte vorbei waren. Zum Beispiel kam er schließlich mit dem Bautrupp, dem Evangelistikteam nach Korinth. Und dort redeten sich die Köpfe heiß, wer denn nun in der Gemeinde reden darf. Die einen wollten nur Kephas hören, dieser brillante Redner, und nannten sich apollische Christen. Und die anderen, Apollos hören, die anderen wollten Kephas hören, der tief in den Quellen rührte. Die wollten käfische Christen heißen. Und die Dritten, die nannten sich eben dann paulinische Christen, weil sie Paulus schätzten, der die Leute evangelistisch und missionarisch angriff. Eigentlich so wie bei uns. Die Alten, die reden immer vom Wilhelm Busch und verteilen sein Jesus unser Schicksal. Das sind so richtige Christen im Busch. Und die anderen, die wollen nur Ulrich Barzani hören, der nicht so erfolglos wie Trapattoni ist, sondern so gut wie Macaroni. Das sind so die Christen im Nudelteig. Und die Dritten, die hören nur den lieben Peter Hane, die Christen auf dem Hühnerhof. Verstehen Sie? Die Gemeinschaft der Heiligen ist zu Grüppchen von Allerheiligsten verkommen, die sich sehr unheilig bekriegen. Und Apollo sagt, es gibt nur eine Mitte, alles andere sind Mitarbeiter. Es gibt nur einen Bau, alles andere sind Bauarbeiter. Es gibt nur ein Fach, alles andere sind Facharbeiter. Jeder hat verschiedene Gaben, aber alle zusammen bilden sie eine Einheit und machen diesen Jesus Christus groß in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so ziehen sie los mit Apostel. Allen Menschen muss gesagt werden, wer in der Welt das Sagen hat. Jeder hat das Recht darauf, das Rechte zu hören und daraus Recht zu handeln. Glaube ist doch keine Privatsache, die man mit sich alleine macht. Glaube ist doch keine Geschmackssache, die einem die Suppe versalzt oder versüßt. Glaube ist Eilsache, die von einem Ort zum anderen getragen wird. Und deshalb hat es Apollos getragen. So wie ich es heute in diese Runde tragen will. Deshalb bin ich hergekommen zu denen, die kaputt sind. Die meinen, dass sie mit ihrem Zeugnis eigentlich gar keinen Wert haben. Die übrig sind, keine Nummer sind. Die sagen, am besten wäre, ich wäre überhaupt nicht hier. Und wenn solch einer hier ist, dann höre, siehe, du bist wert geachtet vor meinen Augen. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Und ich sage es zu denen, die mit ihrer Vergangenheit nicht fertig werden, die eine Schuld mit sich herumtragen und rot werden, wenn sie daran denken, du lass dir sagen, und wenn deine Sünde blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Und der, der keine Hoffnung hat, weil er keine Stelle bekommt, oder der sagt, dass diese Welt ohnehin zum Untergang reif ist, den weise ich auf diesen Herrn hin, der gesagt hat, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Liebe Freunde, seine Zeugen, die stehen doch unter seiner Schutzmacht. Jeden Tag sind wir bei ihm. Es gibt keinen Tag, an dem er nicht bei uns wäre, denn ich bin bei euch alle Tage. Und es gibt keinen Quadratmeter Erde, die nicht unter seiner Verfügung steht, denn ich bin bei euch bis an das Ende der Erde. Immer und überall stehen wir und bleiben wir unter der Schutzmacht des Herrn. Schließe, als Luther gefragt wurde, als er in den Bann getan wurde und die Reichsacht, wo er denn bleibe, wenn ihn Leute verfolgen, wo er denn bleibe, wenn sie ihn schlagen, wo er denn bleibe, wenn sie ihn einsperren und töten. Und sehr ruhig sagte er, ich bleibe als Mitarbeiter, sub soli Dei. Ich bleibe unter dem Himmel Gottes. Liebe Freunde, wo bleibst du? Wo bleibst du? Unter dem offenen Himmel Gottes. Das ist genug. Amen.